Willkommen zu dieser Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßen Martina Schneiberkova zu den aktuellen Nachrichten. Tschechien ist bereit, sich an dem in der vergangenen Woche vom UNO-Sicherheitsrat verabschiedeten Programm Erdöl für Nahrungsmittel zu beteiligen. Das tschechische Außenministerium begrüßt die Resolution und hofft, dass dieses Programm im Interesse der irakischen Bevölkerung so bald wie möglich wieder aufgenommen wird. Der Präsident des österreichischen Nationalrates, Andreas Kohl, ist heute in Prag mit den tschechischen Senatoren zusammengetroffen. Thema der Gespräche waren trotz Erwartungen weder die Vertreibung der Sudetendeutschen noch das südböhmische Atomkraftwerk Temelin, sondern der Irakkrieg und die EU-Erweiterung. Den Worten des Vizepräsidenten des tschechischen Senats, Přemysl Sobotka, zufolge hat Kohl einleitend erklärt, kommen wir nicht mehr auf alte Angelegenheiten zurück und sprechen wir über die Zukunft. Im Zusammenhang mit Kohls Forderung vom April des vergangenen Jahres zur Aufhebung der Beneš-Dekrete sagte Sobotka, Kohl habe die Meinung nach einem Jahr offensichtlich geändert. Österreichische Parlamentarier diskutierten mit den tschechischen Senatoren über die Möglichkeiten der Zusammenarbeit im Rahmen der Europäischen Union. Die heutige Reise nach Prag ist die erste Auslandsreise Kohls in seiner neuen Funktion. Morgen wird ihm der österreichische Bundeskanzler Wolfgang Schüssel folgen. Die mangelnde Bereitschaft des ersten Vizechefs der tschechischen Sozialdemokratischen Partei und Innenminister Stanislav Gross, mit Wladimír Špidla um den Posten des Parteichefs zu kämpfen, wird von einigen Beobachtern damit erklärt, dass Gross Angst vor Veröffentlichung der Informationen gehabt haben soll, die Špidla angeblich vom tschechischen Sicherheits- und Informationsdienst bekommen habe. Die Informationen sollen angeblich ökonomische Aktivitäten des Innenministers und seiner Frau Šárka betreffen. Darüber informierte heute der Sender BBC, ohne nähere Einzelheiten zu nennen. Die Slowakei rechnet vorläufig nicht damit, dass sich slowakische Ärzte dem Feldlazarett anschließen würden, das die Tschechische Republik in den Persischen Golf offensichtlich entsenden wird. Darüber informierte der slowakische Verteidigungsminister Janko heute in Bratislava. Zur eventuellen Arbeit slowakischer Mediziner im tschechischen Feldlazarett bemerkte der Minister, dass bislang noch keine Konsultationen über diese Möglichkeit geführt wurden. Die tschechische katholische Caritas organisiert eine Spendensammlung für die Hilfe den Kriegsopfern im Irak. Die humanitäre Hilfe des tschechischen Caritasverbandes wird in die ganze vom Konflikt betroffene Region geliefert, in den Irak, nach Syrien, Iran und Jordanien. Die Organisatoren der Spendensammlung informierten darüber, dass die Hilfe einerseits unmittelbar im Irak und andererseits in den Nachbarländern gewährt werden soll, wo sich die Flüchtlinge versammeln werden. Die Tschechische Republik hat sich verpflichtet, 10,5 Milliarden Kronen, ca. 31 Millionen Euro, für das verlorene Arbitrageverfahren mit der amerikanischen Mediengesellschaft CME bei der Deutschen Bank in Schweden zu deponieren. Die Bank wird diese Summe der Gesellschaft CME allerdings erst dann auszahlen, wenn das schwedische Berufungsgericht die Entscheidung des Arbitragegerichts bestätigt. Dies geht aus dem Abkommen hervor, das beide Seiten gestern Abend abgeschlossen haben. Soweit die Nachricht und durch die weitere Sendung für Sie nun Silja Schultheiß.
Tagesecho.
Der Bau der umstrittenen Autobahn D47 soll entgegen eines bereits abgeschlossenen Vertrages mit einem israelischen Investor nun doch vom tschechischen Staat finanziert werden. Eines unserer Themen im heutigen Tagesecho. Im nordmährischen Krnov fand eine Konferenz zum tschechischen EU-Beitritt statt. Auch darüber berichten wir. Und in Nordböhmen gibt es einen neuen tschechisch-deutschen Grenzübergang. Mehr zu diesen und weiteren Themen hören Sie in der kommenden Viertelstunde. Im Anschluss daran geht es dann weiter mit der Sendereihe Forum Gesellschaft. D47, das ist in Tschechien seit einigen Monaten kein abstrakter Code, sondern die allgemein bekannte Bezeichnung einer im Entstehen befindlichen Autobahn in Nordmähren. Derjenigen Autobahn, die eines der umstrittensten Projekte der letzten Jahre hierzulande darstellt. Ein weiteres Kapitel in der Geschichte dieser Verkehrsader wurde am Montag vom tschechischen Kabinett geschrieben. Markéta Maurova berichtet.
Die Geschichte begann im März 2001. Das Kabinett von Miloš Zeman hatte damals der israelischen Firma Housing and Constructions den Auftrag für den Bau des 80 Kilometer langen Abschnitts der nordmährischen Autobahn gegeben. Ohne öffentliche Ausschreibung. Die Bedingungen der Firma wurden von zahlreichen Experten als ungünstig bezeichnet und mehrere Monate lang im Auftrag des Verkehrsministeriums überprüft. An diesem Monat ist die Entscheidung des Kabinetts gefallen. Der Vertrag mit der israelischen Firma wird gekündigt und die Autobahn wird vom tschechischen Staat gebaut. Nach einer Erklärung von Verkehrsminister Milan Szymonowski wird der Bau dadurch ein Jahr kürzer dauern und die Kosten dafür um etwa ein Drittel billiger sein. Die Tschechische Republik muss zwar Sanktionen in Höhe von etwa einer Dreiviertelmilliarde Kronen bezahlen. Beim Bau werden jedoch etwa 40 Milliarden Kronen gespart. Die Bauarbeiten sollen nun nach den Schätzungen etwa 80 bis 85 Milliarden Kronen kosten. Aus welchen Quellen will der Staat dies finanzieren? Minister Szymonowski.
Vláda přijala návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených.
Die Regierung hat einen Gesetzentwurf über das Programm der staatlichen Schuldscheine zur Deckung der Kosten für den Bau der Autobahn D47 verabschiedet. Dadurch gibt sie gleichzeitig bekannt, dass sie bereit ist, die entsprechenden finanziellen Mittel außerhalb des Staatshaushalts zu erwerben. Gleichzeitig verhandeln wir auch mit der Europäischen Investitionsbank. Und eine der Aufgaben, mit denen ich beauftragt wurde, ist es, diese Verhandlungen zu einem Kreditvertrag zu führen, der etwa 50% der Finanzmittel aus den Quellen der Europäischen Investitionsbank sicherstellen würde.
Die Firma Housing and Constructions hat die Entscheidung des Kabinetts als ein schlechtes Signal für ausländische Investoren bezeichnet. Es lässt sich nicht ausschließen, dass sie eine Klage gegen Tschechien erhebt. Premier Spiller erklärte jedoch, er fürchte sich nicht vor einem Arbitrageverfahren, da die tschechische Seite nach einem von beiden Seiten unterzeichneten Protokoll gehandelt habe.
Am Montag fand in der nordmährischen Stadt Krnov eine Konferenz über den EU-Beitritt der Tschechischen Republik statt. Hauptthema waren die ländlichen Gebiete Nordmährens, die zu den am wenigsten entwickelten Gebieten Tschechiens gehören, und eine der höchsten Arbeitslosenquoten im Land aufweisen. Mehr über die Konferenz erfahren Sie nun von Dagmar Keberlova.
Der EU-Beitritt werde gerade dem nordmährischen Landkreis, der am bevölkerungsreichsten ist, einen sicheren Profit bringen. Paradoxerweise gerade deshalb, weil es hier eine hohe Arbeitslosenrate gebe, sagte der Landeshauptmann dieses Kreises Evgen Toschenowski. Arbeitslosigkeit sei ein starkes Argument, weil Projekte aus Regionen mit hoher Arbeitslosenrate Priorität bekämen. Große Chance sieht Toschenowski für die Gebirgsregionen Jeseniki und Beskidy, die historisch sehr unterentwickelt seien. Die meisten Teilnehmer haben sich Herrn Jaroslav Vrzal, dem stellvertretenden Bürgermeister der Stadt Krnov, zufolge dafür interessiert, was der tschechische EU-Beitritt diesen Regionen finanziell bringen werde. Aus der Diskussion, die Bestandteil der Konferenz war, sei ersichtlich, dass die Bürger des Landkreises dem Beitritt gegenüber eher positiv eingestellt sind. Auf der anderen Seite seien sich alle im Klaren darüber, dass sie sich sehr gut vorbereiten müssen, um die finanziellen Mittel der Europäischen Union nach dem Beitritt auch schöpfen zu können. Vizebürgermeister Vasal fragte ich, wie seiner Meinung nach das für Juni geplante EU-Referendum über den Beitritt in seiner Region ausgehe.
Das ist schwierig zu beantworten, aus dem Grund, weil der mährisch-schlesische Landkreis in zwei Hauptregionen unterteilt ist. Erstens ist es die Region um Ostrava, die eine schwierige Situation durchlebt, weil es ein Industrie- und Bergbaugebiet ist und die Arbeitslosenrate sehr hoch ist. Auf der anderen Seite sind es ländliche Gebiete, die auch mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben, weil einige Gemeinden eine Arbeitslosenrate um die 38% aufweisen. Trotzdem erwarten die Menschen Unterstützung von der EU und positive Auswirkungen der Erweiterung. Wenn ich schätzen sollte, dann glaube ich, dass an die 75-80% unserer Bürger im Referendum für den EU-Beitritt stimmen werden.
Soweit der Vizebürgermeister der Stadt Krnov, Jaroslav Vrzal, mit dem wir über die Konferenz zum EU-Beitritt Tschechiens gesprochen haben.
Seit Dienstagmorgen gibt es zwischen Tschechien und Deutschland eine neue Verbindung. Und zwar dank eines neu eröffneten Grenzübergangs namens Rožany-Soland, unweit des nordböhmischen Schluknov-Schluckenau. Nicht viele Journalisten nahmen dies zum Anlass, sich dorthin zu begeben. Unter ihnen auch mein Kollege Lothar Martin.
Kurz nach 8 Uhr wurde heute am 1. April der Grenzübergang Rožany-Soland eröffnet und damit eine weitere Straßenverbindung für den Pkw-Verkehr im tschechisch-deutschen Grenzverkehr geschaffen. Wie wir vom Zollhauptsekretär und Leiter des deutschen Zollamtes Soland, Andreas Breuer, erfuhren, schafft dieser Grenzübergang große Entlastung, vor allem für die Einwohner aus dem Raum Bautzen-Bischofswerda da dieser für sie nun die kürzeste Verbindung nach Prag darstellt. Demgegenüber betonte der Leiter des Grenzpolizeiamtes Rožany, Josef Hübel, dass dieser Straßenübergang vor allem den schon stark überlaufenden Grenzübergang Dolnipo-Stefanos-Sebnitz entlaste und zudem dafür sorge, dass für den nach wie vor nach der Hochwasserkatastrophe seit August 2002 gesperrten Grenzübergang Žensko-Šmilka eine Alternative angeboten werden kann. Der Grenzverkehr war am Vormittag noch ziemlich ruhig und hatte am Morgen auch ganz zaghaft begonnen. Der Grund liegt auf der Hand. Die Öffentlichkeit war durch die regionalen Medien nur unzureichend informiert worden und denen, die darüber informiert hatten, wurde die Nachricht als Aprilscherz ausgelegt. Doch dem war nicht so. Und so musste erst die telekommunikative Korrespondenz der Mutigen mit den Zurückgebliebenen dafür sorgen, dass von dem neuen Grenzübergang schon der am ersten Tag mehr und mehr Gebrauch gemacht haben. Lothar Martin für Radio Prag vom neuen Grenzübergang Rožany Soland.
Bereits zum dritten Mal findet dieser Tage in Wiesbaden das Festival des mittel- und osteuropäischen Films statt. Go East. Unter diesem Motto wollen die Veranstalter dazu anregen, über das Kino einen Einblick in die kulturelle, politische, soziale und psychologische Situation der mittel- und osteuropäischen Länder zu gewinnen. Vertreten sind sowohl Filme bekannter Regisseure aus dieser Region, die sich bereits einen Namen gemacht haben, wie etwa Emir Kusturica, als auch solche jüngerer, noch unbekannter Filmschaffender. Ungeachtet der unterschiedlichen Situation in den einzelnen Ländern sowie verschiedener Sujets ist den neuen Filmen aus Mittel- und Osteuropa eines gemeinsam, meint Festivalleiterin Claudia Dillmann.
Was auffällt, ist ein bestimmter, sag ich mal, ein Ton, eine bestimmte Haltung gegenüber Randgruppen, gegenüber sozial Deklassierten, gegenüber den sozialen, politischen Problemen, vor allen Dingen in den Städten. Die scheint mir, also diese Haltung, dieser Ton, der scheint mir gemeinsam zu sein in den Filmen, insbesondere der jüngeren Generation aus unterschiedlichen Ländern Mittel- und Osteuropas. Und diese Haltung, die ich erwähnt habe, die ist sehr warmherzig, sehr mitleidvoll, sehr verständnisvoll und so eine Art von Hinwendung. Die Figuren sind alle sehr sympathisch gezeichnet, sie werden nie diffamiert oder denunziert. Das ist ein sehr schönes, junges mittel- und osteuropäisches Kino, das in der Tradition, denke ich, des europäischen Autorenfilms steht.
Unter den diesjährigen Gästen von Go East ist auch der tschechische Regisseur und Oscar-Preisträger Jiří Menzel, Vorsitzender der internationalen Jury des Festivals. Mit dem neuen tschechischen Film, der auf dem Festival durch einige Streifen präsentiert war, zeigte er sich im Gespräch mit Radio Prag äußerst zufrieden.
Die tschechischen Filme sind von der professionellen Seite gut gemacht. Zudem haben sie einen Inhalt, einen Sinn. Und sie haben Zuschauer. In den meisten anderen mittel- und osteuropäischen Ländern sind die Regisseure leider zwar ambitiös, aber sie machen vielfach nur Filme für das Auge und für einen engen Zuschauerkreis. Und sie berücksichtigen zu wenig, dass man für die Filme auch etwas bezahlen muss. Aber die tschechischen Filme haben etwas zu sagen und sind gleichzeitig für die Zuschauer attraktiv. Und deshalb bin ich auf den tschechischen Film stolz.
Neben Filmvorführungen und Preisverleihungen gab es bei Go East aus aktuellem Anlass am Samstag auch eine Diskussion zum Irakkrieg. Unter den Diskutanten war unter anderem der Prager Journalist Petr Šafářík. Festivalleiterin Claudia Dillmann resümiert.
Naja, es wurde stark betont, dass die öffentliche Meinung natürlich eher gegen den Krieg eingestellt ist. Es ginge also vor allen Dingen jetzt um die Frage, ob mit anderen Mitteln eben die Diktatur hätte beseitigt werden können. Und über diesen Punkt gab es natürlich auch Auseinandersetzungen, aber eben vor diesem historischen Hintergrund der eigenen politischen Erfahrung. Der tschechische Kollege hat sich aber auch dagegen gewandt, zu vorschnell historische Parallelen, beispielsweise zum Münchner Abkommen, zu ziehen. Und sein Standpunkt war ganz klar, dass das jetzt hier eine andere weltpolitische Konstellation ist. Etwa auf diesem Niveau hat sich die Diskussion bewegt und das war für uns sehr interessant.
Am Donnerstag fand in Prag eine Lesung mit dem Ökonomen Jiří Kosta statt. Der Abend wurde durch das deutsch-tschechische Café Prag organisiert. Der Autor Kosta war durch eine Sendung von Radio Prag mit der Initiatorin des deutsch-tschechischen Cafés, Pavlína Vimrova, auf diesen Verein aufmerksam geworden und hatte sich für ein Gespräch angeboten. Dieter Bajerova berichtet.
In einem Zimmer der Philosophischen Fakultät der Prager Karls-Universität hatte sich eine übersichtliche Menge versammelt. Jiří Kosta las aus dem tschechischen Manuskript seines biografischen Buches »Nie aufgeben«, in dem er sein abwechslungsreiches Leben beschreibt. Der gebürtige Prager aus einer deutsch-tschechisch-jüdischen Familie verlebte seine Jugend in Prag, wurde dann während des Zweiten Weltkriegs in Theresienstadt und Auschwitz interniert, wollte später als Ökonom die sozialistische Wirtschaft reformieren und musste nach dem Prager Frühling emigrieren. Heute hat er sowohl in Frankfurt als auch in Prag eine Wohnung und pendelt zwischen beiden Ländern hin und her. Ein besonderes Anliegen sieht er im Gespräch mit der Jugend. Daraus entstand auch die Idee, dem deutsch-tschechischen Café eine Lesung anzubieten. Er sagte dazu:
Es war eigentlich eine Diskussionsrunde von jungen Menschen, die also daran interessiert sind, dass die Generationen zueinander finden oder auch miteinander Kontakt suchen und diskutieren. Und da habe ich mir gleich gedacht, also mein Buch enthält ja so eine Art Botschaft und vielleicht sind die interessiert. Und da habe ich die Frau Wimrova angesprochen.
Die Besucher der Lesung waren vom Alter her sehr durchmischt. Einige ältere Menschen waren darunter, die mit Jiří Kosta ein ähnliches Schicksal verband, aber auch interessierte Studenten. Junge Menschen wollen sich mit der Geschichte auseinandersetzen. Wenn diese durch Zeitzeugen dargelegt wird, ist dies besonders interessant. Das bestätigte die Studentin Olga Martin.
Ich bin davon ausgegangen, dass es eben was Interessantes sein soll. Es ist viel interessanter geworden, als ich gedacht habe. Ich studiere aber auch Literatur und das ist natürlich mein Hauptinteresse. Muss aber auch sagen, dass es eben nicht aus literarischer, sondern eher aus historischer Sicht sehr interessant ist. Der Autor als Person beeindruckt einen auch.
Pavlína Wimrova fand den Abend sehr gelungen. Sie wird sich bemühen, im Rahmen des Vereins Deutsch-Tschechisches Café weitere solcher Veranstaltungen zu organisieren. Sie sagte:
Wenn mich solche Leute wie Herr Kosta ansprechen, dann bin ich bereit, eine Lesung, ein Gespräch, ein Seminar, einen Workshop zu organisieren zu deutsch-tschechischen Themen.
Soweit, meine Damen und Herren, das Tagesecho vom 1. April. Im Programm von Radio Prag geht es jetzt gleich weiter mit der Reihe Forum Gesellschaft und Katrin Sliver.
In der letzten Ausgabe von Forum Gesellschaft hat Silja Schultheiß Ihnen die polnische Minderheit in der Tschechischen Republik vorgestellt. Wie angekündigt, setzen wir unsere Serie über nationale Minderheiten in dieser Woche fort. In den kommenden Minuten werden Sie diesmal etwas über die ukrainische Minderheit in Tschechien erfahren. Hierzu begrüßen Sie ganz herzlich Katrin Sliver
und Markéta Maurová.
За мною не голосить щастя було, не дуже та й не мало, не повірив я йому, так ще стало. Ти про неї не питай, за мною не голоси.
Bei der Volkszählung im Jahre 1991 betrug die offizielle Zahl der dauerhaft in Tschechien lebenden Ukrainer 8.221. 10 Jahre später stellten Ukrainer die zweitgrößte Gruppe an Asylbewerbern in Tschechien dar. Die tatsächliche Zahl der Ukrainer, die sich auf tschechischem Boden aufhalten, wird aber um ein Vielfaches höher geschätzt. Mit der samtenen Revolution im Jahre 1989 wurde die Tschechische Republik für viele zum attraktiven Ziel. In der Hoffnung, ihren Lebensstandard zu verbessern, ließen sie in ihrer eigentlichen Heimat alles stehen und liegen und zogen los, um ihr materielles Glück weiter westlich, sprich in Tschechien, zu suchen. Die sogenannte vierte Migrationswelle begann. In der tschechischen Gesellschaft nahmen sie schnell die Rolle der billigen Arbeitskräfte ein, die für ein paar Kronen jede Art von Arbeit annahmen. Was für viele Deutsche früher die Türken, aber auch die Polen und andere Osteuropäer verkörperten, wird in Tschechien häufig mit Menschen aus der Ukraine verbunden. Oft werden sie als Hilfsarbeiter auf Baustellen, in Fabriken oder als Putzfrauen eingesetzt. Häufig halten sie sich ohne erforderliche Aufenthaltsgenehmigungen in der Tschechischen Republik auf und arbeiten schwarz, was selbstredend etliche Probleme mit sich bringt. Diese vierte Welle hat das Bild von Ukrainern in der Tschechischen Republik deutlich geprägt. In den Hintergrund geraten ist die Kenntnis darum, dass auch vor 1989 bereits ukrainische Immigranten im Lande waren. Frau Lenka Knapova ist stellvertretende Vorsitzende der ukrainischen Initiative, die ihren Sitz in Prag hat. Sie gibt uns einen historischen Überblick.
Die größte Immigrationswelle war die der 20er Jahre, als viele Ukrainer von den Bolschewiken flüchteten. Die tschechische bzw. damals ja noch tschechoslowakische Republik wurde für viele dieser politischen Flüchtlinge zum Zufluchtsort. Damals kamen vor allem sehr junge Leute und es waren Tausende an der Zahl. Der damalige tschechoslowakische Präsident T.G. Masaryk räumte den Ukrainern zu jener Zeit eine ganze Reihe an Privilegien ein. So entstanden beispielsweise mehrere ukrainische Hochschulen und Gymnasien. Das kulturelle Leben der Immigranten war damals einzigartig. Immigrationsprozesse aus der Ukraine hierher haben aber schon früher begonnen. Schon zur Zeit Österreich-Ungarns, als die heute ukrainische Stadt Halic beispielsweise noch zu diesem Imperium gehörte, gab es diese natürlichen Migrationsbewegungen damals innerhalb eines Staates. Nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Rote Armee in die Tschechoslowakei einrückte, setzten viele ihren Weg weiter nach Westen fort, da die Tschechoslowakei nicht mehr sicher genug für sie war. Geblieben sind nur einige wenige. Nach 1948 wurden dann alle ukrainischen Hochschulen und ukrainischen Einrichtungen verboten. Weiterhin wurde Ukrainern versagt, sich zu versammeln, mit der Begründung, dass sie bourgeoise Nationalisten seien und demnach keine gute Nation. Heute ist die Situation eine ganz andere. Die Ukrainer, die heute nach Tschechien kommen, haben rein wirtschaftliche Gründe. Und sie benötigen etwas ganz anderes als sie, die schon seit mehreren Generationen hier leben.
Welche Erfahrungen hat Frau Knapova mit denjenigen Ukrainern, die heute nach Tschechien kommen, um hier eine Zeit lang zu leben?
Wie es aussieht, wenn eine ukrainische Familie heute nach Tschechien kommt? Nun, das Szenario ist in den meisten Fällen gleich. Es kommt zunächst nur ein Familienmitglied, das sich Arbeit sucht und versucht, sich einzufinden. Erst wenn das gelungen ist, kommt der Rest der Familie nach. Meist helfen sich diese Leute untereinander. Sie nehmen in der Mehrzahl der Fälle keinen Kontakt mit unserer Organisation oder der Botschaft auf, sondern versuchen selbst zurechtzukommen. Das liegt vor allem daran, dass viele illegal im Land sind und ohne Papiere arbeiten.
Was genau tut die Organisation, deren Vizevorsitzende Frau Knapova ist?
Unsere Vereinigung ist vor rund 10 Jahren entstanden, erst nach der Samtenen Revolution, denn in der Zeit vorher war es den aus der Ukraine stammenden Tschechen nicht möglich, sich zusammenzuschließen. Die Vereinigung sorgt für kulturelle Veranstaltungen, bereitet Ausstellungen vor, veranstaltet Seminare, Konzerte, aber auch Kurse für Kinder, damit sie die Möglichkeit haben, die ukrainische Sprache zu erlernen, etwas über die Geschichte, die Realien und die Traditionen in der Ukraine zu erfahren. Außerdem bereiten wir für diese Kinder Projekte vor, die ihre Integration fördern sollen. Die Kinder singen beispielsweise im Chor ukrainische Lieder. Mit diesem Chor werden sie in mehreren tschechischen Schulen auftreten, werden dort ihr Können präsentieren und tschechischen Kindern versuchen, diese Lieder beizubringen, damit die Sprache hören und so weiter. Wir planen mehrere solche Projekte.
In der tschechischen Presse tauchen in regelmäßigen Abständen Meldungen darüber auf, dass Ukrainer in der Tschechischen Republik diskriminiert werden. Vor kurzem erst erschien eine Nachricht, in der darüber berichtet wurde, dass ein paar ukrainischen Jugendlichen der Einlass in eine Prager Diskothek verwehrt wurde. Ist der Vorwurf der Diskriminierung gerechtfertigt?
Das ist eine dieser schwer zu beantwortenden Fragen, Diskriminierung. Diese Leute kommen hierher als billige Arbeitskräfte. Überall auf der Welt werden Leute in solchen Situationen diskriminiert. Das heißt, ein Ingenieur aus der Ukraine hat unter Umständen nicht dieselben Arbeitsbedingungen wie ein tschechischer Ingenieur. Öfter ist es so, dass die Leute gar nicht erst in ihrem Beruf arbeiten können, wenn sie hierher kommen. Stattdessen gehen sie oft putzen oder arbeiten als Hilfskräfte auf dem Bau. Ja, es ist allseits bekannt, dass Leute aus der Ukraine für weniger Geld arbeiten, aber es ist schon besser geworden. Noch vor 6 Jahren war die Situation weitaus dramatischer. Damals wurden die Leute wirklich ausgebeutet. Eine öffentliche Diskriminierung gar von Seiten des Staates gibt es nicht. Es gibt keinen Unterschied zwischen der Art und Weise, wie sich der Staat zum Beispiel der deutschen Minderheit gegenüber und gegenüber uns verhält.
Gibt es dennoch Bereiche, die Frau Knapová für problematisch hält?
No, to znamená v tom, v čem já vidím problém, dejme tomu ohledně té státní správy, jejich
vztah. Worin ich das Problem sehe, sagen wir von Seiten des Staates, ist der Umgang mit den neuen Ukrainern. Tatsächlich hat die Polizei in den vergangenen Jahren die Augen davor verschlossen, wie die Leute hier behandelt wurden und es als das persönliche Problem der Leute abgetan. Ich selbst habe mit Leuten gesprochen, die hierher kamen und schon am Busbahnhof von undurchsichtigen kriminellen Gestalten in Empfang genommen wurden. Man hat ihnen offenbar angesehen, woher sie kamen, und die Leute hatten natürlich große Angst.
Das werde aber langsam auch besser, denn die Zahl der Neuankömmlinge gehe deutlich zurück, sagte Frau Knapová. Mit diesen Worten verabschieden sich vom Forum Gesellschaft
Markéta Maurová
und Katrin Sliva.
Und im Namen aller, die sich außerdem an dieser Sendung beteiligt haben, verabschiedet sich aus dem Prager Studio Silja Schultheis. Sie hörten Radio Prag, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9400 a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz. V Asii nás zachytíte od 9.30, 11 hodin a od 13 hodin 30 minut na frekvenci 21 000.